So, ich glaube, ich fange langsam an. Und ja, herzlich willkommen zum Mittwochnachmittag. Sie hatten ja jetzt gerade 4 Stunden Zeit, Konzentration zu sammeln, habe ich gehört. Kann ich nichts für, tut mir leid. Also, wir machen jetzt weiter mit linearisierenden Transformationen. Ich schreibe noch mal ganz kurz an, was letztes Mal zum Schluss dran war. Das waren Exponentialfunktionen. Ups. Ich muss aufpassen, dass ich die Konstanten richtig kriege. Wie hieß die? Alpha. Also x geht über nach c mal e hoch Alpha x. Wird transformiert mit Logarithmus einfach auf der sozusagen y-Achse. Wie habe ich das geschrieben? Und das führte dann dazu, dass hier war x-Schlange, y-Schlange, gleich Logarithmus y. Ja, und dann kriegte ich Alpha mal x plus Logarithmus c. Und das ist halt eine Gerade. So, und der gleiche Trick funktioniert auch noch mit anderen Funktionen. Und zwar Potenzfunktionen. Da nehme ich x geht über nach, wie heißen die Dinger hier, c mal x hoch r. Und jetzt transformiere ich x, c mal x hoch r nach. Und jetzt nehme ich von beiden Komponenten, also von beiden Koordinaten, den Logarithmus. Irgendeinen Logarithmus tatsächlich. Wo ist der hier? Dann ist das hier x-Schlange. Das hier y-Schlange. Und dann rechne ich um. Dass dann Logarithmus abgebildet wird auf Logarithmus x, x natürlich nicht, sondern c, c mal x hoch r. Und das schreibe ich jetzt, oder das kann ich ausrechnen in Logarithmus c plus r mal Logarithmus x. Nun war Logarithmus x gerade x-Schlange. Und ich kriege also wieder eine Gerade. Also das heißt, x-Schlange, die so transformierte Größe, geht über nach Konstante mal x-Schlange plus Konstante. Und das sagt gerade, dass man, wenn man sowohl die x-Koordinate als auch die y-Koordinate Ich nenne die mal Bildkoordinate. Ja, dann bekommt man wieder eine Gerade. Und man muss halt immer im Auge behalten, dass man Logarithmus nur von positiven Zahlen nehmen darf, sodass das funktioniert nur dann, wenn man im positiven Bereich ist, da rechts. Also x positiv. So, jetzt weitere Funktionen. Da ist zum einen die Funktion x geht über nach c mal x geteilt durch a plus x. Und die könnte Ihnen begegnen und oder schon begegnet sein oder noch begegnen werden unter dem Namen Michaelis-Menten-Kinetik. Und tatsächlich das Bild, was ich eben weggewischt habe, war gerade sowas. Ja, und da steht x für die Substratkonzentration. Und dieser Wert cx durch a plus x ist die Umwandlungsgeschwindigkeit des Substrats, die von der Konzentration abhängt. Ja, und sowas passiert halt wohl bei Enzymreaktionen. Und die Funktion, die da steht, das c mal x durch a plus x, hat halt zwei Parameter. C und a sind halt Parameter der Substratkonzentration. Also der beteiligten Substanzen. So, und die Transformation hier ja, ich habe eine Substratkonzentration x, die ist natürlich nicht 0, denn wenn sie 0 ist, passiert sowieso nichts. Und sie ist auch nicht kleiner 0, schon gar nicht, denn das wäre sinnlos, sodass Folgendes machen kann. Ich transformiere das hier auf 1 durch x. X ist positiv, 1 durch x ist dann vernünftig, auch positiv. Und hier 1 durch cx durch a plus x. Also sowohl die x-Koordinate als auch die Bildkoordinate einfach mit 1 durch. Ich nenne das wieder x-Schlange und y-Schlange. Und das gibt, komm hoch, 1 durch x. Also x-Schlange geht über nach, 1 durch diesen Kladderadatsch, dann dreht sich halt der Bruch um. Das ist dann a plus x geteilt durch c mal x. Und das löse ich auf in a durch c mal 1 durch x plus 1 durch c und kriege wieder eine gerade. In diesen neuen Koordinaten. Und diese Transformation hat den schönen Namen, den beeindruckenden Namen Lineweaver-Burke-Transformation. So, und jetzt, das ist auch noch etwas, was gebräuchlich ist, die beiden da oben ebenfalls. Natürlich kann man dieses Prinzip, hier habe ich jetzt sowohl x-Schlange als auch y-Schlange dadurch gekriegt, dass ich 1 durchgenommen habe. Sowohl in der x- als auch in der Bildkoordinate. Und das kann man jetzt fortsetzen. Man kann also jetzt insgesamt eine Tabelle kriegen, die allerdings da nicht mehr gut hinpasst, also wische ich. Ja, war das? Okay. Das ist Anja. Also, eine Tabelle. In XY-Schreibweise. Also zunächst mal die ursprüngliche Beziehung. Transformation und die linear transformierte Beziehung. Gut, das war einmal y gleich c mal e hoch Alpha x. Die Transformation war x-Schlange gleich x, y-Schlange gleich Logarithmus x. Und dann kriegte man als transformierte Beziehung gerade y-Schlange gleich a mal x-Schlange plus Logarithmus c. So, dann das Potenzgesetz war y gleich c mal x hoch r. Transformation x Schlange gleich 1 durch x, Entschuldigung, x Schlange gleich Logarithmus x, y Schlange gleich Logarithmus y, gibt transformierte Relation gleich y Schlange gleich r mal x Schlange plus Logarithmus c. Dann die Michaelis-Menten-Kinetik. Dann nehme ich x-Schlange gleich 1 durch x, y-Schlange ebenfalls gleich 1 durch x nicht, sondern 1 durch y. Und dann kriege ich y-Schlange gleich a durch c mal x-Schlange plus 1 durch c. So, und jetzt kann ich noch zwei dazu tun. Y ist gleich a durch x plus c. Da nehme ich x-Schlange gleich 1 durch x. Na gut, und y ändere ich gar nicht. Y-Schlange gleich y. Und kriege dann halt y-Schlange gleich a mal x-Schlange plus c. Das ist in gewisser Weise nur der Vollständigkeit halber. Und schließlich noch y gleich c durch 1 plus a mal x. Da verändere ich x nicht. Und nehme für y-Schlange gleich 1 durch y. Und dann kriege ich y-Schlange. Ja, y-Schlange ist dann der umgekehrte Bruch, einfach 1 durch a mal c geteilt durch c. Und das kann ich hinschreiben, indem ich a durch c mal x Schlange ist ja das gleiche wie x, plus 1 durch c kriege. So, also in all diesen Fällen kann ich also durch die geeignete Transformation hier die ursprüngliche Beziehung dort in eine Gerade dieser Gestalt überführen und dann anfangen, mit dieser Sorte von transformierten Gleichung mir meine Parameter zu suchen. Also a, c, beziehungsweise, wo ist denn das? Das hieß übrigens mal Alpha hier. Das sollte natürlich dann auch Alpha weiterhin heißen. Gut, kein großes Geheimnis, man muss einfach nur den Überblick behalten. Gut, das war jetzt also der erste Abschnitt von insgesamt 4. Der nächste Abschnitt, der jetzt kommt, der erinnert an Differential- und Integralrechnung. So, und der erste Abschnitt hier ist Differenzieren. Und das sollten Sie zum größten Teil schon mal gemacht haben. Und ich versuche zunächst mal noch so ein bisschen Motivation zu erinnern. Ich habe halt eine Funktion. So etwa. Und diese Funktion verhält sich ja durchaus unterschiedlich. Hier zum Beispiel ist sie verhältnismäßig gerade und flach einigermaßen. Hier geht sie dann recht steil hoch, knickt und so weiter. So, und ein Ansatz, der erste Ansatz, den man machen könnte, wäre, ich gucke mir ein x0 an, hier, und interessiere mich dafür, wie verändert sich die Funktion in der Umgebung von x0. So, und eine Möglichkeit wäre, ich nehme mir x0 plus h, irgendein kleines h, und gucke mir, den Abstand an, also hier diese Differenz zwischen den beiden Funktionswerten, das wäre die Änderung. Die in der Funktion stattfindet zwischen x0 und x0 plus h. Und die sagt mir vergleichsweise wenig. Denn solange ich nicht weiß, wie groß h ist und da keinen Bezug zu setze, ja, steht halt einfach irgendeine Zahl. Und darum gucke ich lieber die relative Änderung an. Also ich verändere, gehe von x0 ein kleines bisschen weg, h mache ich klein. Also die relative Änderung von f bezogen auf Änderung von x. Wäre dann f von x0 plus h minus f von x0. Ja, geteilt durch den Abstand zwischen x0 plus h und f von x. Zwischen x0 plus h und x0. x0 plus h minus x0. Na gut, und da hebt sich das x0 gerade weg. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen darauf achten, dass ich nicht durch 0 teile. Ja, und gut, und wenn dieser Wert, diese relative Änderung, klein ist, dann bedeutet das, dass es sich zwischen x0 und x0 plus h nicht sehr viel tut. Also vergleichsweise wenig steil hochgeht. Ist dagegen der Wert groß, bringt das zum Ausdruck oder kann man daran absehen oder ablesen, dass es zwischen x0 und x0 plus h erheblich hoch bzw. runter geht, dass es also steil ist. Ich ändere h ein kleines bisschen und wenn der Wert dann sehr groß ist hier, bedeutet das, dass ich zwischen den Funktionswerten einen großen Abstand zurückgelegt habe. Und das nennt man Differenzenquotient und das hängt natürlich von h ab. Und in ingenieurwissenschaftlicher oder angewandter Literatur wird auch gerne Delta F durch Delta X oder Delta Y durch Delta X geschrieben. Das ist nicht unbedingt eine Schreibweise, die man sich angewöhnen sollte, weil man mit der Fehler machen kann oder ein gutes Gefühl dafür haben muss. So, und wenn jetzt das hängt natürlich von h ab, was da steht. Das heißt, das h steht hier nicht drin. Wenn ich jetzt das h aber immer kleiner werden lasse, also dieser Differenzenquotient f von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h, für kleiner werdendes h gegen einen Wert strebt, so, das klingt jetzt sehr prosaisch, also Quatsch, nicht prosaisch, sondern poetisch. Also der Quotient strebt gegen einen Wert. Ja, dann nennt man diesen Wert Ableitung. Ableitung der Funktion f im Punkt x0 und geschrieben als f' von x0 oder auch df nach dx an der Stelle x0. Das ist dann wieder eine präzise Schreibweise. Ja, und bezeichnet diese etwas poetisch formulierte für kleiner werdendes h gegen f' von x0 strebt, auch als Grenzwertaussage. Also f' von x0 ist gleich Limes h gegen 0. F von x0 plus h minus f von x0 durch h. Und das heißt auch der Differenzenquotient, der hier steht, der konvergiert für h gegen 0 gegen den Grenzwert, gegen die Ableitung im Punkt x0. Und in diesem Fall heißt f differenzierbar im Punkt x0 oder an der Stelle x0 oder einfach nur kurz in x0. So, und wir hatten schon mal ganz kurz angesprochen, was konvergieren heißt. Das hier konvergiert. Und das bedeutet, wann immer ich ein Intervall um diesen Zahlenwert f' von x0 angebe, dann finde ich ein anderes Intervall um x0 herum, derart, dass egal, welches h ich aus diesem anderen Intervall wähle, dieser Differenzenquotient immer in diesem Intervall, dem vorgegebenen Intervall, liegt. Die formale Definition, die formale Schreibweise sieht relativ technisch aus und gehört mir zu den schwieriger verstehbaren Dingen. Ich schreibe sie mal hin. Das ist die typische mathematische Formulierung mit Delta und Epsilon. Also für jedes Epsilon größer 0 gibt es ein Delta größer 0, sodass wann immer ich das H zwischen Delta und Minus Delta, also zwischen Minus Delta und Delta wähle, ja, dass dann für alle diese Deltas, für alle diese H's gilt f' von x0 minus Epsilon kleiner als f von x0 plus h minus f von x0 durch h, und das ist wiederum kleiner als f' von x0 plus h. So, das Ganze kann man auch mit Beträgen schreiben. Das ist gleichbedeutend, diese Formulierung. Aha, nicht plus h, sondern plus epsilon muss hier stehen. Diese Formulierung hat außerdem noch, was weiß ich, wie viel, 95 verschiedene andere Versionen. Und es geht halt immer so los mit dem, erstens für jedes Epsilon größer 0, wann immer ich also dieses vorgegeben habe, hierum, dann finde ich, gibt es ein Delta größer 0, finde ich einen Wert Delta derart, dass wenn ich h klein genug mache, also kleiner als Delta vom Betrag her, dieser Quotient in dem Intervall hier liegt. Das werden wir in dieser Form nicht brauchen. Aber mal gesehen haben, ist vielleicht ganz gut. Achso, jetzt sollte ich noch dazu schreiben, also wenn das der Fall ist, ja, dann trifft Stern zu, das ist die Definition von Stern. Die Definition von Konvergenz. So, eine naheliegende Frage ist natürlich jetzt, ist nicht jede Funktion differenzierbar? Und die Antwort ist nein. Das erste Beispiel ist ich nehme die Funktion, die entsteht, wenn ich Licht ein- oder ausschalte. Diese Funktion ist An-Aus-Funktion. Ups, Entschuldigung, 0 für x kleiner gleich 0. Also bis x gleich 0 lasse ich es aus und dann schalte ich es ein. 1 für x größer als 0. Gut, die sieht halt relativ einfach aus. Sie ist hier gleich 0. Im Wert 0 selber ist sie auch noch 0 und dann springt sie auf 1. Die Funktion ist sehr gebräuchlich. Ja, Licht einschalten sowieso, aber auch ansonsten für jede Art von Einschaltvorgängen hat auch den Namen Heaviside-Funktion. Und ist ja naheliegend, nicht? Schwere Seitenfunktion sozusagen. Abgesehen davon, dass man Heavy natürlich mit Y schreibt und das überhaupt nicht von schwere Seite kommt, sondern der Name des Menschen, der diese Funktion erfunden hat, ist Heaviside. Also es war ein britischer Physiker, soweit ich weiß, nach dem diese Funktion benannt ist. So. Interessant ist natürlich die Stelle x0 gleich 0, da wo der Schaltvorgang stattfindet. Und für x0 gleich 0 gucke ich mir jetzt mal an, was dieser Differenzenquotient macht. Also, für x0 gleich 0 ist es nicht besonders schwierig. Gut, x0 gleich 0 setze ich ein, das ist natürlich 0, ist ja gerade so gesetzt. Und dann steht da, ja, abhängig davon, was das h jetzt ist, ob das h positiv ist. Sobald das h positiv ist, bin ich hier in f von h für irgendwas Positives, das ist 1. Geteilt durch h, also 1 durch h für h größer 0. Und wenn h kleiner 0 ist, dann ist das hier f von irgendwas Negativem, das ist 0. Okay, 0 durch h für h kleiner 0. So, und wenn ich h beliebig klein mache, beliebig nah an 0 rangehe, dann wird 1 durch h, Moment. Beliebig groß. Für h nahe an 0. Das heißt, das, was da oben steht, kann nicht funktionieren. Also für jedes Epsilon 0 größer 0 finde ich irgendetwas, ein Delta, das h kleiner Delta ist, so dass h für h kleiner Delta beliebig nah an dem Wert ist, geht nicht, weil das 1 durch h einfach beliebig groß wird. Und der zunächst vielleicht naheliegende Kandidat 0, der kann es nicht tun, denn 1 durch h ist eben in der Nähe von 0, weit weg von 0. Diese Art von Konvergenz, die da oben steht, findet nicht statt. Diese Funktion ist also nicht differenzierbar in 0. So, die nächste Frage wäre natürlich, was passiert, wenn ich weggehe von 0, wenn ich nicht 0 angucke, dann wird es sehr einfach. Dann ist es differenzierbar, wenn ich hier ein x0 nehme, h klein genug mache, steht hier gerade 1 minus 1, das ist 0 durch irgendwas, das ist immer 0. Die Ableitung existiert, hier ist 0, hier mit dem gleichen Argument, also für alle x0 ungleich 0, ist sie differenzierbar. Die Ableitung ist 0, aber in x0 gleich 0 geht es schief. Gut, das ist sozusagen die schlimmste Sorte von Nichtdifferenzierbarkeit oder eine der schlimmeren, die schon deswegen nicht funktioniert, weil dieser Abstand hier, der hier in dem Nullpunkt angenommen wird, halt, der ist groß, ist 1. Und wenn ich h nah an 0 wähle, dann kriege ich gerade 1 durch h hier. Der Abstand bestimmt mir die Nichtdifferenzierbarkeit. Gut, mache ich was etwas gesitteteres. F von x ist gleich. Ja, ich nehme halt x für x größer gleich 0 und minus x für x kleiner als 0. Und das ist die Betragsfunktion. Und die hat den Graphen, ja, sie ist gleich x hier gleich minus x da. Und an der Stelle 0 ist die 0. So, und wenn ich die angucke, auch wieder im Punkt x0 gleich 0, ja, das, was hier so schlimm war, der Sprung, der ist natürlich nicht da. Da ist kein Sprung da. Aber für x0 gleich 0 passiert trotzdem was Unangenehmes. Ich schreibe wieder diesen Differenzenquotienten hin. F von x0 plus h minus f von x0 durch h. Ja, genauso wie eben schon ist f von x0, diese Betragsfunktion, gleich 0 im Punkt x0 gleich 0. Sodass hier steht f von x0 plus h durch h. Das ist also, ja, jetzt muss ich wieder unterscheiden. Wenn h positiv ist, ist f von h, also f von 0 plus h, gleich h. Für h größer 0. Und h durch h ist natürlich gleich 1. So, und wenn h kleiner als 0 ist, dann ist f von 0 plus h, also f an der ausgewerteten etwas Negativen, das ist hier, dann steht hier minus h, wieder geteilt durch h, und das ist natürlich minus 1. Für h kleiner 0. Und das kann man auch wieder umschreiben als Betrag h durch h, wenn man denn will. Das hat aber die unangenehme Eigenschaft, dass auch hier, sobald ich, na egal, in welcher kleinen Umgebung um 0 ich bin, der Differenzenquotient nimmt in jeder Umgebung von 0 die Werte plus 1, nämlich für positives h, und minus 1, nämlich für negatives h an. Das heißt, er hat keine Chance, gegen einen Wert zu konvergieren, weil in jeder Umgebung sind zwei Werte, die er annimmt. Also egal, wie klein h ist, der Differenzenquotient nimmt immer die Werte plus 1 und minus 1 an. Ist also auch nicht differenzierbar. Gut, dann schlage ich vor, jetzt weiterzumachen. Ich kann ja mal die dümmste aller denkbaren Fragen stellen. Sind alle da? So, wir haben also festgestellt, die Betragsfunktion ist nicht differenzierbar. Im Punkt x gleich 0. Gut. Genau. Die Ableitung im Punkt x0 kann man sich bei einer differenzierbaren Funktion als Steigung, ich male mal die Funktion hin, ohne y, Und wenn ich dann den Punkt x0 nehme und hier f von x0 nehme, dann habe ich hier den Punkt x0, f von x0. Und wenn ich diese Gerade an den Graphen lege, dann kann man sich das als Steigung der Geraden oder Tangente an den Graphen von f im Punkt x0 und f von x0 vorstellen. Und man kann mit dieser Interpretation, dass man die Gerade dranlegen können muss an den Graphen, dann auch sehen, dass die beiden Funktionen, die da oben stehen, nicht differenzierbar sein können, weil es gibt keine Gerade, die man an den Graphen legen kann, vernünftig. Und man kann in der Hinsicht auch sehen, wenn ich eine Konstante nehme, ja, dann ist die Konstante, die sieht ja so aus. Ich meine, trotzdem nochmal, y-Achse, das wäre das c. Ja, die Steigung an dieser Funktion ist natürlich, die Steigung der Tangente an dieser Funktion ist natürlich 0, die hat keine Steigung. So ist also f' von x gleich 0 für alle x. Das kann man natürlich auch direkt formal sehen, also nicht nur an dem Bild hier, sondern ich kann auch die konstante Funktion nehmen, dann steht f von x0 plus h ist c bei der konstanten Funktion. F von x0 ist auch c, also steht hier c minus c, also steht da auch 0. Das heißt, der Grenzwert ist gleich 0, sowohl im Bild erkennbar als auch direkt an der Definition. So, ist jetzt eine Funktion f in allen Punkten oder auch in vielen x0s, differenzierbar? Ich habe das Erenzier hier schon in Klammern geschrieben, dieses Apostroph steht jetzt im Folgenden immer für Erenzier. Ja, dann kann ich mir die Ableitung angucken. Das ist eine neue Funktion. Ein bisschen was kann ich hier sehen, also so ganz qualitative Eigenschaften, wie wann ist sie positiv, nämlich dann, wenn es hochgeht, wann ist sie negativ, dann, wenn es runtergeht und solche Sachen. Ach so, wann ist sie null, dann, wenn es konstant ist zum Beispiel stückweise. Das gibt mir eine neue Funktion. Und die kann wieder differenziert werden. Also zumindest kann man für diese neue Funktion die Frage nach der Differenzierbarkeit wieder stellen. Das ist eine andere Funktion. Ja, und wenn das der Fall ist, ist das der Fall, dann kann ich also f' nehmen, ableiten. Ich schreibe es mal so, d nach dx von f'. Das wird dann als f2' bezeichnet. Und auch geschrieben als d nach dx von df nach dx. Und manchmal auch dann als d Quadrat f, ja d mal d, so das darf man nicht machen, mal dx Quadrat. Nicht mal, sondern durch dx Quadrat. Und das ist dann die zweite Ableitung. Ja, und jetzt muss ja nicht Schluss sein. Entsprechend kann man weitermachen mit der dritten, der vierten, der fünften und so weiter. Also f3', f4', ja, da macht man denn, also die tauchen seltener auf, dann schreibt man typischerweise sowas wie Klammer, in Klammern 4, f5 und so weiter, n-te Ableitung. Und so weiter. Und ja, ich brauche eine neue Tafel. Ups. Ja, und jetzt habe ich also erste Ableitung f', zweite Ableitung f2' und so weiter, sofern es existiert. Und ergänzend wird manchmal nullte Ableitung von f ist die Funktion selbst. Ja, dann ist die erste Ableitung und die zweite Ableitung und so weiter. Dann kann man solche Aussagen machen, die n-te Ableitung ist für jedes n, ja, hat irgendwelche Eigenschaften, und dann ist die Funktion mit dabei. So, jetzt kann man hier an dieser Stelle relativ viel Zeug machen. Wann sind Funktionen differenzierbar? Was für Sorten von Nichtdifferenzierbarkeit gibt es? Also die Beispiele, die dafür nicht differenzierbar hier gestanden haben, waren ja relativ naheliegende Beispiele. Jetzt könnte man sich fragen, gibt es Funktionen, also diese zwei Beispiele waren ja beide nur in einem Punkt nicht differenzierbar. Natürlich kann man sich Funktionen zusammensetzen, die in mehreren als mehr als in einem Punkt nicht differenzierbar sind. Die nächste Frage, gibt es Funktionen, die in keinem Punkt differenzierbar sind? Ja, gibt es. Die auch keine Sprünge machen? Ja, gibt es. Nur die hinzuschreiben, ist hässlich. Die kann man nicht geschlossen hinschreiben. Naja. Es gibt allerdings relativ viele davon. Bitte? Okay. Hätte ja sein können. Gut, also darüber rede ich jetzt nicht weiter. Allerdings erwähne ich, dass einer der nächstliegenden stochastischen Prozesse, also zufälligen Funktionen, der Wiener Prozess, der in allen möglichen Anwendungen, sei es Finanzmathematik, Erdbebenvorhersagen und Treibhausproblematik, eine Rolle spielt, dass dieser Wiener Prozess die Eigenschaft hat, nirgendwo differenzierbar zu sein. Also der entscheidet sich in jedem Moment neu, zufällig, ob er nach oben oder nach unten gehen will. Und weil das zufällig ist, in jedem Moment neu, ja, geht es mal hoch, mal rauf, mal runter. Das heißt, man kann es nicht glatt anlegen. Also keine glatte Steigung, keine glatte Tangente anlegen, weil es ja immer mal rauf, mal runter geht, in jedem Moment. Gut. Also, ein paar Ableitungsregeln sind, also angenommen, ich habe eine Funktion, f und eine Funktion g, beide sollen so schön diffbar sein, wie ich es gerade brauche, dann ist Wenn immer ich eine Funktion mit einer Konstanten multipliziere, also Alpha mal f, und dann ableite, ist die Ableitung gerade das Alpha-fache. Also das geht so durch. Wenn ich Funktionen addiere, f plus g nehme, dann ist, ach so, ich schreibe das mal von x hier. Die Summe zweier Funktionen ist wieder differenzierbar. Und die Ableitung der Summe ist gerade die Summe der Ableitungen. Das ist tatsächlich, wenn man das direkt angucken will, mit der Definition der Differenzierbarkeit, gar nicht schwer. Also da ist gar nicht viel Arbeit reinzustecken. Wenn ich Produkt zweier Funktionen mache, ist f mal g', also f mal g wieder differenzierbar und die Ableitung ist gerade f' von x mal g von x plus f von x mal g' von x. Und das ist Ihnen vermutlich schon mal als Produktregel untergekommen. Ist auch nicht extrem kompliziert, das tatsächlich mit diesen Differenzen, Quotienten und Grenzwert hinzuschreiben, aber ein bisschen komplizierter als das hier ist es schon. So. F durch g von x, ja, jetzt muss ich natürlich g von x ungleich 0 annehmen. Halt. Und dann die Ableitung von f durch g, das ist gerade f' von x mal g von x minus f von x mal g' von x. Das ist fast so wie dieses hier, nur dass ich das Plus in Minus verkehrt, weil ich habe ja 1 durch g. Allerdings kommt dann noch dazu, ist ein Bruch durch g Quadrat von x. Na, schreiben wir lieber g von x Quadrat. So. Das ist die Quotientenregel. Und dann hintereinander Ausführung zweier Funktionen. Erst g angewandt, dann f angewandt. Dann ist die Ableitung von f nach g ich schreibe es nochmal hin, ist definiert durch f nach g von x. Erst g anwenden auf x und danach f. Gut, und diese Funktion ist auch differenzierbar und es kommt halt gerade raus f' an der Stelle g von x mal g' von x. Und das ist Ihnen unter dem Namen Kettenregel bekannt oder könnte oder sollte geworden sein. Okay, und schließlich wenn f eine Umkehrabbildung hat, und die Umkehrabbildung ist gerade, oder Umkehrfunktion, f hoch minus 1, das ist also nicht 1 durch f, ne? Ja, dann schreibe ich einfach hin, was f nach f hoch minus 1 ist. Oder f hoch minus 1 nach f von x. Das ist ja gerade gleich x. Also erst die Funktion, dann die Umkehrfunktion angewandt, gibt mir die Funktion, gibt mir das x selber. Und jetzt wende ich auf diese Gleichung d nach dx an. Ich leite das ab. So, und jetzt kann ich hier die Kettenregel verwenden. Ich habe ja eine Hintereinander-Ausführung da stehen. Das ist dann gerade f hoch minus 1 Strich an der Stelle f von x mal f Strich von x. Das ist die linke Seite hier. Und die rechte Seite, Ableitung von x, ja, das ist die Funktion, die hat Steigung konstant 1, die Funktion f von x gleich x. Also ist f hoch minus 1, Umkehrfunktion abgeleitet an der Stelle f von x, gerade gleich 1 durch f' von x. Wenn ich hier linke Seite das setze, rechte Seite das setze, und die beiden sind ja dann gleich. Okay, ich muss natürlich aufpassen hier, dass f' von x ungleich 0 ist. Gut. Ja, ich sagte noch, dass die Produktregel nicht so schwierig sei. Die Quotientenregel und die Kettenregel, die jetzt richtig zu beweisen, ist ein bisschen aufwendiger. Immer noch mit Bordmitteln machbar, aber trotzdem mit etwas Rechnerei verbunden. Also es sind keine Geheimnisse dahinter. So, jetzt einige spezielle Funktionen. Die Ableitung einiger spezieller Funktionen. Ja, zunächst mal hatten wir schon, x geht über nach c, konstante Ableitung, konstante Abbildung, und davon die Ableitung ist 0. Dann Potenzfunktion, x geht über nach x hoch r, Ableitung, das ist gleich r mal x hoch r minus 1. Und speziell für r gleich 1, also einfach x hoch 1, also x selber, ist die Ableitung gerade 1 mal x hoch 0, ist also 1. Das habe ich da oben schon mal benutzt. So, jetzt die Exponentialfunktion. Wenn ich die ableite, dann kommt die Exponentialfunktion raus. Das ist eine der Besonderheiten der Exponentialfunktion. Das ist eigentlich der Grund, weshalb die so herausragend ist, weshalb die so besonders betrachtet ist, dass das diejenige Funktion ist, deren Ableitung sie selbst ist. Also es ist eine Funktion, die sich durch Ableiten reproduziert. Das ist deswegen was Besonderes, weil wenn ich hier die ganzen x hoch r's nehme, dann bin ich irgendwann, habe ich mich hier runter. Also wenn ich eine natürliche Zahl nehme, x hoch n, und ich leite mehrfach ab, dann bin ich irgendwann bei x hoch 0. X hoch 0 ist konstant, dann leite ich die Konstante ab und dann ist es 0. Also diese Funktion abgeleitet, jedenfalls, wenn ich eine natürliche Zahl r nehme, verschwinden alle nach so und so oft mal ableiten. Diese Funktion verschwindet nie, egal wie oft ich sie ableite. Sie kommt immer wieder selbst raus. Okay, jetzt, wenn ich e hoch alpha x nehme, e hoch alpha x ist eine Hintereinanderausführung. Erst mit Alpha multiplizieren, dann E hoch das Ding nehmen. Ja, da wende ich jetzt die Kettenregel an. Das ist also Ableitung von E hoch X, ausgewertet in Alpha X, mal Ableitung von Alpha X, Kettenregel. Und die Ableitung von Alpha mal X ist ja gerade, ja da oben steht, wo stand es, da oben steht es, Alpha von irgendwas zieht sich raus, Ableitung von X ist 1, ist also einfach E hoch Alpha X mal Alpha. So, die Ableitung von irgendeinem A hoch X. Ja, A hoch X ist ja gerade E hoch X mal Logarithmus A. Ist ja die Definition von A hoch X gewesen. Okay, das heißt, ich benutze einfach das, was ich hier für ein allgemeines Alpha hingeschrieben habe. Das ist dann gleich E hoch X mal ln A mal ln A. Das ist genau das, was hier steht, nur für ln A hingeschrieben. Und das ist das gleiche wie a hoch x mal ln a. Und hier muss ich a größer 0 nehmen. Ja. Ja, die Ableitung vom Logarithmus. Gut, das könnte ich jetzt durch-xen mit dieser Umkehrfunktionenregel, die da steht. Mache ich nicht, ich schreibe einfach hin, was rauskommt. 1 durch x, das ist aber genau das, was sich damit machen lässt. Hier mit dem, was da oben steht. Vorsicht, jetzt habe ich x ungleich 0 hingeschrieben. Der Logarithmus ist natürlich nur für x positiv definiert. Einen Moment. Habe ich das gleiche wieder hingeschrieben. Tatsächlich kann man sich mit ein bisschen Mühe überlegen, dass ich hier sogar den Betrag hinschreiben darf. Also Logarithmus x Betrag ist immer noch 1 durch x. Für negative x ist das allerdings dann natürlich negativ, 1 durch x. Und x ungleich 0, ja, x Betrag lässt sich in 0 nicht ableiten. So, dann die trigonometrischen Funktionen. Ja, der Sinus abgeleitet ist Sinus sieht ja so aus. So, und da kommt jetzt der Cosinus raus bei der Ableitung. Und wenn ich den Cosinus ableite, kommt der Sinus raus. Ja, nee, also der Minussinus kommt raus. Und das auseinanderzuhalten, also welche Ableitung jetzt ein Vorzeichen hat und welche keins, das kann man sich eventuell dadurch merken, dass man sagt, ich gucke mir den Sinus an. Der Sinus hat hier in 0 eine positive Steigung. Geht ja hoch. Ist also positiv. So, Cosinus sieht ja so aus. Der fängt positiv an. Und weil der Sinus hoch geht, eine positive Ableitung hat, ja, darf es nicht Minus Cosinus sein. Denn Minus Cosinus wäre ja negativ. Also muss beim Sinus die Ableitung positiv sein. Und damit, weil eins von beiden ja negativ sein muss, muss vom Cosinus die Ableitung negativ sein. Können Sie sich auch andersrum merken. Können natürlich sagen, der Cosinus geht runter. Der hat also eine negative Ableitung. Wie auch immer Sie wollen, aber auf jeden Fall so eine Eselsbrücke sich diese Dinger so vorzustellen und dann zu sagen, welche Vorzeichen hier bei den Ableitungen auftauchen, ja, müssen sich basteln. Gut, damit kann man jetzt letztlich alle Funktionen, die es so gibt, ableiten. Also alle Funktionen, die man so geschlossen hinschreiben kann. Einmal diese speziellen Funktionen, die hier stehen. Und dann diese Regeln dazu. Summen, Produkte, Hintereinanderausführung und so weiter. Damit kann man jetzt beliebig komplizierte Ableitungen berechnen. Und das ist letztlich nur eine technische Frage, man kann sich allerdings vertüdeln dabei. Gut. So, mal angenommen, Sie haben eine Funktion, die Sie nicht besser kennen. Von der Sie aber aus irgendwelchen Gründen Ableitungen kennen oder vielleicht Ableitungen messen können. Ja gut, einige Sachen. Wenn f' größer als 0 ist, f' von x größer 0, dann bedeutet das, dass die Funktion in der Umgebung von diesem Punkt x wächst. Entsprechend, wenn die Ableitung negativ ist, dann fällt die Funktion. Wieder in der Umgebung. Und wenn die Ableitung gleich 0 ist, dann weiß man nichts. Dann hat man keine Information. Zumindest über das Wachstumsverhalten. Denn wenn ich zum Beispiel nehme, ja, die Funktion f von x gleich x Quadrat hat, wie Sie immer schon wussten, ups, hier steht es ja noch, Ableitung x r gleich 2 gibt mir 2 mal x hoch 2 minus 1. 2 mal x ist gleich 2x. f' von 0 ist 0. F von x gleich x hoch 3 hat f' von x gleich das gleiche Programm wieder, 3 mal x Quadrat. Ausgewertet in 0 ist es 0. F von x gleich minus x hoch 4 hat f' von x gleich 4 mal x hoch 3. Ausgewertet in 0 ist 0. So, diese Funktionen, alle drei Funktionen, ich könnte sie jetzt f1, f2, f3 nennen oder vielleicht f2, f3, f4. Allerdings minus 4, danke. Mhm. Aber das ändert natürlich nichts an der 0. Ne? So, diese Funktionen haben allesamt Ableitung 0 im Nullpunkt. Und die erste sieht so aus. Die zweite sieht so aus und die dritte sieht so aus. Das heißt also, aus dieser Information hier, 0, Ableitung 0 zu haben, haben Sie nicht die geringste Information darüber, ob es wächst, hier wächst es, ob es so eine Nullstelle, also so eine Minimalstelle hat, ob es eine Maximalstelle hat, das sagt Ihnen die Ableitung nicht. Ja, jetzt in dem Moment, in dem die Ableitung ungleich 0 ist, gut, größer 0, dann wächst es, kleiner 0, dann fällt es, ist die Ableitung in dem Punkt x groß, also die Steigung steil, also die Steigung groß, also die Funktion steil, ja, dann wächst bzw. fällt, je nachdem, ob das Vorzeichen positiv oder negativ ist der Ableitung, f nahe x schnell. So, außerdem, angenommen, ich weiß, dass die Funktion in x0 differenzierbar ist, ja, dann weiß ich, dass f von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h, ja, für kleine h ungefähr gleich f' an der Stelle x0 ist. So, auch wenn ich die Funktion nicht kenne, wenn ich die Ableitung kenne, ja, dann kann ich das jetzt so auflösen, halt, ich mache es mit ungefähr gleich. Also ich multipliziere einfach das h rüber und bringe das f von x0 rüber. So, und ich kann dann also in der Umgebung von x0 an dem h rumwackeln. Das gilt ja für alle h, dieses ungefähr gleich, also für alle h hinreichend dicht dran. Dieses ungefähr gleich gilt für alle h. Das heißt also, die Funktion f von x0 plus h in der Umgebung kann ich einigermaßen approximieren oder ungefähr gleichsetzen dieser Geraden, die hier steht. Das ist eine Gerade in h. In dem Wert h. Gut, das ist jetzt nichts anderes als das Bild, was ich vorhin gemalt hatte, dass ich die Funktion im Punkt x0, wenn ich f von x0 kenne und die Steigung kenne, also wenn ich diese grüne Gerade kenne, das hier ist gerade die grüne Gerade, die hier steht. Und diese grüne Gerade approximiert die Funktion einigermaßen. Das heißt, in der Nähe von dem Punkt x0 weicht das hier nicht sehr weit voneinander ab. Ich meine, ich habe es jetzt auch suggestiv sehr schön gezeichnet, natürlich. Aber es ist halt so, dass große Teile der Ingenieurwissenschaften und so verwenden tatsächlich diese Sorte von Approximation, wenn sie nicht mehr über eine Funktion wissen. Sie sagen einfach, ich kenne den Funktionswert in x0, f von x0, ich kenne die Ableitung in x0 und damit kenne ich die Funktion in der ganzen Umgebung. Und mit diesen Argumenten werden Brücken und solche Sachen gebaut. Man gibt dann aber noch so ein bisschen Sicherheitsmarge dazu normalerweise. Also ich schreibe das nochmal. Kennt man f', so ist das hier. Also gut, kennt man denn also diese zwei Werte, f von x0 und f' von x0. Das sind zwei Zahlen, also zwei Werte, mehr muss ich nicht wissen. So kennt man den Verlauf der Funktion so einigermaßen. Und tatsächlich kann man dieses Argument, was ich hier hingeschrieben habe, noch fortsetzen auf höhere Ableitungen. Also wenn ich die zweite Ableitung kenne, dann kann ich, das will ich hier allerdings nicht mehr im Detail ausführen, hier noch weitergehen mit zweiter Ableitung von x0 mal h Quadrat geteilt durch irgendwas. Und die Approximation, also die Nähe von dieser quadratischen Funktion, die man so kriegt mit der zweiten Ableitung, wird noch ein Stück besser als die der Geraden. Und mit höheren Ableitungen geht das noch besser, noch genauer. Und da gebe ich jetzt nur Stichwort Taylor-Entwicklung an. Und auch wenn wir das jetzt hier nicht im Detail angucken werden, ist das etwas, was Sie verbinden sollten im Kopf mit Approximation von Funktionen mit Hilfe der Kenntnis von Ableitungen. Also Ableitungen in einem Punkt gibt Ihnen eine Beschreibung der Funktion in der ganzen Umgebung. Je mehr Ableitungen Sie können kennen, umso besser wird die Approximation. So, dann machen wir Schluss für heute, ne?